Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. In Rumänien steht ein Haus. Es heißt das Journalistenhaus. Drin sitzen Kolleginnen und Kollegen und sie tun das, wofür eigentlich auch die großen Medien zuständig wären, nämlich kritisch berichten, staatskritisch, ausgewogen, objektiv. Warum dieses Haus so wichtig ist und so immun gegen politische Angriffe, darüber berichten wir gleich. Außerdem zerpflücken wir das Wort Kollegen und Kolleginnen-Schelte. Aber wir beginnen mit der Warnung eines Netzgiganten. Schutz des geistigen Eigentums auf der einen Seite, Bedrohung des freien Netzes auf der anderen. Die Fronten, was die EU-Urheberrechtsreform und die viel diskutierten Upload-Filter betrifft, sind, sagen wir, nicht gerade auf Dialog gepolt. Wie es wäre, wenn Informationen gefiltert würden, zumindest symbolisch, möchte die deutsche Wikipedia-Plattform schon mal darauf hinweisen und geht offline. Genauer gesagt, Wikipedia wird schwarz. Ab morgen und zwar für 24 Stunden. Maximilian Schönherr, Kollege von Forschung Aktuell, auch er schreibt seit 12 Jahren selbst aktiv in der Wikipedia mit. Herr Schönherr, der Abschaltung liegt der Protest gegen Artikel 13 zugrunde, über den wir auch schon sehr oft berichtet haben. Da geht es um Urheberschutz. Betrifft das die Wikipedia überhaupt?
Nein, eigentlich nicht. Denn gemeinnützige Internetportale sind davon ausgenommen. Aber die Wikipedia wuchs ja aufgrund eines quasi redaktionslosen, freien Hochladens von Inhalten. Und das heißt ohne Upload-Filter. Mhm. Deswegen die Sympathiekundgebung für ein sogenanntes freies Internet. Indirekt betrifft Artikel 13 auch Artikel 11 Leistungsschutzrecht die Wikipedia aber schon, denn es wimmelt insbesondere bei den Quellenangaben, die unter den meisten Artikeln sind, von Zeitungszitaten. Und für diese Quellen sind die Zeitungsredaktionen ausgesprochen dankbar, also da wird nie was anbrennen. Vor allem muss man aber wirklich festhalten, die Wikipedia hat was Meisterhaftes geschafft, Texte, Bilder und Videos, und zwar Millionen Videos und Bilder, alle frei nutzbar, solange der Name des Urhebers genannt wird.
Und wenn der Name des Urhebers nicht genannt wird, was passiert dann?
Dann gab es in der jüngsten Vergangenheit Abmahnungen von bestimmten Anwaltskanzleien. Sehr unappetitliche anwaltliche Geschäftsmodelle, die Wikipedia intern verurteilt wurden. Wichtig ist einfach, wenn man so ein Bild zum Beispiel verwendet, was in der Wikipedia oder in den Wikicommons, wie das heißt, liegt, dass man den Urheber angibt. Dann ist man auf der sicheren Seite.
Sie haben jetzt gerade schon ein bisschen aus den Interna der Wikipedia erzählt. Für mich ist es ja eigentlich ein sehr demokratisches Modell. Und wenn alles in der Wikipedia so gemeinschaftlich zugeht, wie es zumindest der Anschein ist, wie ist die Abschaltung dann morgen entschieden worden?
Über ein sogenanntes Meinungsbild. Das ist ein beliebtes Diskussionsforum in der Wikipedia. Denn, also man muss mal sagen, wenn man Wikipedia von außen sieht, man wird sie ab Mitternacht nicht mehr, also 24 Stunden lang nicht mehr sehen. Aber wenn man sie von außen sieht, sieht man Artikel. Also Karl Marx zum Beispiel, den liest man. Aber es gibt Diskussionsseiten, die parallel zu den Artikeln geführt werden und von Google nicht indexiert werden. Und da finden riesige Diskussionen statt. Und so eine Diskussion ist auch das Meinungsbild gewesen zu dieser Abschaltung, um einfach ein Zeichen zu setzen.
Jetzt kommt die Abschaltung akut wegen des Artikels 13, aber auch zu einem Zeitpunkt, an dem Wikipedia eine Diskussion ist. Es ist von zahllosen Artikeln die Rede, um die sich keiner mehr kümmert, also so Artikelleichen, die brach liegen, von einem chronischen Autorenschwund, einem zu geringen Frauenanteil. Wie sehen Sie das? Ist Wikipedia insgesamt in der Krise?
Also diese Kritik kommt in Wellen immer wieder und ich weiß nicht genau warum, denn ja, die Zahl der regelmäßigen Autoren und Autorinnen schwindet, aber ist seit ein paar Jahren stabil, ungefähr bei 5.000, also Leute, die sehr regelmäßig schreiben. Aber 20.000 Leute schreiben unregelmäßig, einmal im Monat mindestens. Und es gibt Unmengen von Leuten, die in der Wikipedia gar nicht tätig sind, aber Artikel beobachten und dann Veränderungen sehen und eventuell eingreifen können.
Aber es gibt ja auch Artikel, um die sich niemand kümmert.
Es gibt Artikel, um die sich niemand kümmert, aber die werden ja auch nicht gelesen in der Regel. Also ich sehe da kein großes Problem. Der Brockhaus musste immer in ein Regal passen. Die Wikipedia hat unendlich viel Speicherplatz und Artikel, die selten gelesen werden, werden auch wenig beachtet, weder von außen noch von innen. Und letzten Endes ist es wichtig, dass man darauf achtet, die neuen Artikel, die aufschlagen in der Wikipedia. Und das ist das größere Problem. Da gibt es also Versuche zu filtern. Das sind im Grunde Menschen, die sich das angucken, was da gerade immer neu aufläuft.
Ab morgen, und zwar für 24 Stunden, wird Wikipedia ab- bzw. schwarz geschaltet. Mit Maximilian Schönherr habe ich drüber gesprochen. Dankeschön. Wir sprechen über Crowdfunding, haben wir häufiger auch schon getan. Ist eine tolle Sache grundsätzlich, auch im Journalismus, denn Crowdfunding schafft Unabhängigkeit. Unabhängigkeit von Interessen und von den Konsequenzen, die aus kritischer Berichterstattung folgen oder folgen könnte. In Rumänien ist diese Form der Finanzierung nicht unwichtig, denn hier gibt es die ernsten Konsequenzen, die Journalistinnen und Journalisten drohen. Umso bewundernswerter ist die Arbeit, die das Casa Journalistului leistet. Christine Auerbach hat die Betreiber besucht.
We don't own any desks. I mean, everyone sits how they please.
Es gibt keine festen Schreibtische hier. Jeder sitzt, wo er mag. Manchmal ist es sehr voll hier, manchmal ist einfach keiner da.
And other times it's just deserted and we sit in the kitchen and talk.
Zusammen mit anderen jungen Journalisten hat Vlad Ursulean vor 7 Jahren ein kleines Haus gemietet, in dem sie wohnen und arbeiten. Casa Journalistului, das Journalistenhaus, hieß sein Projekt damals und heißt es noch heute. Bezahlt werden die Hausmiete und auch der Lebensunterhalt von den Lesern. Über eine Crowdfunding-Aktion kann man dem Journalistenhaus Geld spenden. Dafür bekommt man Themen, die die großen Medien lieber nicht anfassen. Zu langwierige Recherchen, zu heikel, zu viele einflussreiche Personen involviert. Die Journalisten sind bekannt dafür, dass sie gründlich recherchieren und versuchen, alle Seiten zu Wort kommen zu lassen. Und dass sie immer versuchen, die Ergebnisse ihrer Recherche so nah wie möglich an ihre Leser zu bringen. Wie die über den rumänischen Star-Orthopäden, dem sie nachweisen konnten, dass er unerlaubte Versuche an Kindern armer Familien durchgeführt hat.
Wir haben bei der Geschichte eigentlich damit gerechnet, dass unsere Webseite blockiert wird. Deshalb haben wir uns vorbereitet und wir wollten unsere Geschichte ja auch außerhalb unserer Internetblase verteilen. Deshalb haben wir das Zentrum Bukarests mit Plakaten vollgehängt, auf die wir unsere Rechercheergebnisse gedruckt haben. Wir haben Flyer vor Krankenhäusern verteilt mit den wichtigsten Punkten, damit sie es eben nicht unter den Teppich kehren können.
Am Ende haben auch die klassischen Medien groß über den Fall berichtet, meint Vlad Ursulean. Bevor er das Casa Journalistului gegründet hat, hat er auch bei den klassischen Medien gearbeitet und mitbekommen, wie Geschichten nicht erschienen sind. Wegen Korruption, wegen Geschmack des Chefs oder wegen politischer Einflussnahme. Obwohl das Journalistenkollektiv nur klein war und die finanziellen Mittel beschränkt, hatte es Erfolge. Bis ihm im Laufe des letzten Jahres auf einmal viele gute Mitarbeiter weggebrochen sind. Und auch die kritischen Mediennutzer im Land, die sie mit Crowdfunding unterstützt haben. Denn im letzten Jahr, so Vlad Ursulean, haben viele junge Leute Rumänien verlassen. Das sei zwar immer schon so gewesen, aber zurzeit gingen vor allem die Jungen und Kreativen. Zwar gäbe es immer noch Veröffentlichungsmöglichkeiten für alle Meinungen, aber die meisten Journalisten und großen Medien hätten noch mehr als früher eine Agenda. Entweder für die Regierung oder dagegen.
Oft fragen die Leute dich bei Interviews gleich, auf welcher Seite stehst du? Und wenn du sagst, auf keiner, ist das fast noch schlimmer. Aber die Wahrheit kommt doch von dem, was in der Mitte liegt.
Um diese Mitte in einer so polarisierten Gesellschaft finden zu können, will, Vlad Ursulean sagt, muss, sich Casa Journalistului verändern. Muss raus aus dem kleinen Haus in der Hauptstadt und rein in einen Van, um neue Dialogmöglichkeiten in der gespaltenen Gesellschaft aufzubauen. Mit ihrem Van wollen die Journalisten zum Beispiel in die ländlichen Gebiete Rumäniens fahren und mit den Leuten dort leben. 2-3 Monate erst einmal nur zuhören, die Dorfstrukturen und Probleme verstehen. Vlad Ursulean will außerhalb der klassischen Medien neue Informationsstrukturen aufbauen und bekannt dafür werden, dass er auf keiner Seite steht. Das sei wichtig, vor allem wenn die Regierung die Uhr noch weiter zurückdrehen sollte, sagt er.
Ich war in Ungarn und habe gesehen, was sie mit den Medien gemacht haben. Da kontrolliert die Regierung fast alle wichtigen Medien. Das ist furchtbar. Das wäre das Ende für Rumänien. Aber noch sieht es ganz gut aus. Solange bei uns mehrere Meinungen öffentlich zugänglich sind, haben wir die Chance, die Dinge zu verbessern. Wenn du dich nicht mehr äußern darfst, dann ist das Spiel aus.
Das per Crowdfunding finanzierte Casa Journalistului in Rumänien, Christine Auerbach, hat es besucht. Wir sprechen nun über Nummer 157, Nummer 157 von 180, das ist der aktuelle Rangplatz, auf den die Organisation Reporter ohne Grenzen dieses Land setzt. Die Türkei ist damit in Sachen Pressefreiheit ungefähr auf einer Höhe mit Ländern wie Ruanda oder Irak oder Ägypten. Hunderte Journalistinnen und Journalisten sitzen in Haft. Nahezu die komplette Presselandschaft ist auf Staatslinie gebracht. Und die wenigen, die sich gegen Erdogan stellen, die sind gut beraten, das Land zu verlassen. Einer der bekanntesten oppositionellen Journalisten der Türkei ist Can Dündar. Seit einigen Jahren lebt er im deutschen Exil und betreibt seit Januar 2017 in Berlin ein türkisches Nachrichtenportal. Wir sind frei, heißt es. Und seit Anfang März betreibt er mit seinen Kolleginnen und Kollegen in Berlin auch ein Webradio. Kemal Hür hat die Redaktion besucht.
Silivri cezaevindeydim, hücremde tek başınaydım. İki ay önce Chancellor Merkel.
In einem seiner aktuellen Kommentare erinnert Can Dündar seine Hörer an das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei vor 3 Jahren. Der von der türkischen Regierung verfolgte Exiljournalist kritisiert darin, Kanzlerin Merkel und die EU sich von Erdogan erpressen zu lassen. Erdogan habe gedroht, die Millionen syrischen Flüchtlinge in seinem Land nach Europa durchzulassen. Dafür habe die EU Erdogan Finanzhilfen und Visafreiheit für Türken versprochen. Dem Preis für seine Despotie würden Hunderttausende Oppositionelle in türkischen Gefängnissen zahlen, sagt Dündar. Solch klare Kritik ist in der Türkei heute nicht möglich. Can Dündar kommentiert in seinem neuen Internetradio, das er in Berlin betreibt. Er möchte von hier aus über die Türkei berichten und die Menschen in der Türkei erreichen.
Bir nokta geldi, dedik ki insanlar okumuyorlar.
Wir haben gemerkt, dass die Menschen nicht lesen und es deswegen schwierig ist, sie mit Texten zu erreichen. Fernsehen hingegen ist sehr teuer. Deswegen wollten wir der Türkei mit einem Radioprogramm eine Stimme geben. Die Medienlandschaft verändert sich aktuell stark. Zeitungen sterben, aber das Radio bleibt ein starkes Medium. In der Türkei wird im Radio zwar hauptsächlich Musik gespielt, aber wir wollen es wie in Deutschland als Informationsquelle nutzen. Mit diesem Anliegen haben wir uns auf den Weg gemacht. Das Programm ist sehr neu. Nutzerzahlen sind noch nicht bekannt. Aber der 58-jährige Chefredakteur Dündar betreibt seit Januar 2017 in Berlin das türkische Nachrichtenportal Özgürüz, zu Deutsch Wir sind frei. Als Medienprofi weiß er, dass es wichtig ist, ein Radioprogramm von Anfang an rund um die Uhr zu betreiben. Der Wortanteil beträgt zunächst noch etwa 30%. Zu jeder vollen Stunde gibt es aktuelle Nachrichten. Zuständig dafür ist die in der Türkei bekannte Fernsehjournalistin Sübeyde Sarı, die das Land wie ihr Kollege Dündar aus politischen Gründen verlassen musste. Insgesamt arbeiten 10 Programmgestalter bei Özgürüz mit. Die meisten von ihnen leben in der Türkei und steuern Koch-, Kunst-, Frauen- und Wissenschaftssendungen bei. Die politische Berichterstattung kommt aus Berlin, Tabubrüche inklusive. Wir werden eine kurdische und eine armenische Musiksendung haben. Das können wir in der Türkei nicht machen. Aber hier wollen wir zum Beispiel jesidische Musik spielen, die in Vergessenheit geraten ist. Wir wollen den Menschen kurdische Musik vorstellen, die sie jahrzehntelang in der Türkei mit türkischen Texten gehört und für türkische Musik gehalten haben. Jetzt sollen sie das Original kennenlernen. Armenische Musik wollen wir auch mit den Originaltexten senden. Dündars Exilradio hat ein deutsches Vorbild. Als im September 1980 das türkische Militär zum 3. Mal gegen eine zivile Regierung putschte und die Macht ergriff, gab es keine unabhängigen Informationen in der Türkei. Dündar erinnert sich, wie er mit Familie und Freunden das türkischsprachige Programm des WDR hörte. Die Sendung aus Köln wurde für die damals sogenannten Gastarbeiter produziert. Ich erinnere mich an das Rauschen, wenn wir die türkischen Programme aus Köln oder von BBC hörten. An einem ähnlichen Punkt befinden wir uns auch heute. Die Menschen brauchen Informationen, haben aber keinen Zugang dazu. Wie sollen sich die Menschen informieren? Das Land braucht Journalisten, die die Zustände so beschreiben, wie sie real sind. Kollegen, die das konnten, sind entweder im Gefängnis oder sie sind arbeitslos oder angeklagt. Es herrscht ein Klima der Angst. Wir versuchen, von hier aus die entstandene Informationslücke zu schließen. Wenn wir die Menschen in der Türkei erreichen und ihnen sagen können, wir berichten von hier aus frei und unabhängig, können wir vielleicht das schaffen, was 1980 das Kölner Programm schaffte.
Belki 80'de Köln Radyosu'nu yaptığını biz buradan yapabiliriz.
Dündar ist einer der populärsten türkischen Journalisten. Auf Twitter folgen ihm 4,7 Millionen Menschen, eine Zielgruppe von Anhängern und Gegnern und ein großes Potenzial an Hörern für ein junges Exilradio.
Kritische Stimmen aus Deutschland Richtung Türkei. Kemal Hür über Can Dündars Webradio aus Berlin. Also, wir sind uns einig, Kritik und vor allem der kritische Dialog ist eine nicht ganz so schlechte Form, demokratische Prozesse in Gang zu halten. Wenn es allerdings um die eigenen Kollegen geht, dann kommt dieser Dialog sehr oft ins Stocken. Auch bei Journalistinnen und Journalisten. Von jeder Kehre vor seiner Haustür bis wir sitzen ja alle in einem Boot reicht die Spannweite der Argumente, weswegen Kollegenschelte sich nicht schickt. Warum eigentlich nicht? Das fragt sich unser Kolumnist.
Medias Res. Matthias Dell.
Wer Medienkritik übt, wie in den Betrugsfällen Klaas Relotius und Dirk Gieselmann, dem begegnet dann und wann der Begriff der Kollegenschelte. Irgendwie logisch. Wer sich als Journalist kritisch mit Journalismus befasst, der kritisiert auch mal andere Journalisten, also Kollegen. Das kann unangenehm sein und ist einer der Gründe, warum Medienkritik nicht zu den Traumberufen einer jeden Teenagerin gehört. Einerseits interessiert Medienkritik eigentlich nur Leute, die in Medien arbeiten. Und dann macht man sich bei diesem kleinen Publikum auch noch unbeliebt. Kritisiert Medium A etwa Medium B, könnte Medium B natürlich die Größe haben zu sagen, ach, wie interessant und lehrreich, wer ist schon frei von Fehlern und außerdem wächst man doch an den richtigen Hinweisen auf die eigenen Unzulänglichkeiten. Aber andererseits ist das mit der Größe nicht so leicht. Weshalb Medium B dann womöglich eher denkt, jetzt reicht's, das Maß ist voll, jetzt schauen wir mal, was sich Medium A so vorhalten lässt. Und weil Medium A das alles selbst schon vorher weiß, weil es auf eine Kritik von Medium B ja vielleicht auch nicht zwingend mit Größe reagieren würde, überlegt es sich also gut, wann es Medium B überhaupt kritisiert. Sagen wir es so, die große Ära der Medienkritik steht immer noch unmittelbar bevor. Bis es soweit ist, könnte der Begriff der Kollegenschelte verschwinden. Was heißt könnte? Er müsste verschwinden. So richtig weiß man umgekehrt nämlich gar nicht, wo die Kollegenschelte eigentlich herkommt. Der Begriff steht plötzlich im Raum und verbreitet Zweifel. Wenn wir jetzt Journalistin so und so kritisieren, wäre das nicht Kollegenschelte? Auf diese Weise ist die Kollegenschelte vor allem ein Hindernis. Sie kommt aus dem Nichts und dann muss man sich vor ihr rechtfertigen. Und das vor einem Begriff, der sich ungerechterweise selbst nicht erklärt. Das Wort Kollegenschelte suggeriert nur, dass da etwas Ungehöriges ist, etwas, das man nicht tut. Warum begründete Kritik an Kollegen gleich Schelte sein soll und damit unqualifiziert, das sagt einem dieses Wort nicht. Man stelle sich vor, es gebe den Begriff der Politikerschelte. Die ganzen Leitartiklerinnen und Politikbetriebsbeobachter wären arbeitslos. Oder es existierte ein Begriff wie Regisseursschelte, der ebenfalls, ohne sich selbst zu erklären, irgendwie das Gefühl vermitteln würde, man kann mit Filmemacherinnen und Theaterregisseuren sicherlich vieles anfangen, aber sie zu kritisieren, das geht nicht. Oder nur sehr schwer. Das Problem mit der Kollegenschelte ist, sie fasst den Bereich des Internen zu weit. Natürlich redet man in der eigenen Familie anders als in der Öffentlichkeit über sie. Aber wenn alle Kollegen plötzlich Familie sind, dann stimmt irgendetwas nicht. Dann hat man Angst oder ist eitel oder ignorant oder was weiß ich. Man hat jedenfalls weder Lust auf Kritik noch auf Öffentlichkeit. Das allerdings ist für den Journalismus und seine populäre Rolle als vierte Gewalt keine gute Voraussetzung.
Einiger Schneider ist im Studio. Einige Meldungen haben wir. Heute Mittag zum Beispiel die Eilmeldung, die auf diverse Handys, auf ziemlich viele, rausging. Google muss ziemlich tief in die Tasche greifen.
Die EU-Kommission hat erneut eine Milliardenstrafe gegen Google verhängt. Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager entschied heute, dass der Internetkonzern fast 1,5 Milliarden Euro zahlen muss. Das sind laut EU etwa 1,3% des Umsatzes, den Google im kompletten Jahr 2018 gemacht hat. Zahlen muss der Konzern, weil er gegen das Kartellrecht verstoßen hat. Konkret ging es um den Google-Dienst AdSense, der Werbeanzeigen auf Webseiten schaltet. Mehr als 10 Jahre lang habe der Internetriese andere Werbeanbieter massiv benachteiligt, urteilten die Wettbewerbshüter. Und für den Konzern ist es nicht die erste Strafzahlung an die EU. In den vergangenen beiden Jahren musste er schon über 6 Milliarden Euro überweisen. Ebenfalls wegen Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht. Google kann gegen den Bußgeldbescheid jetzt noch Widerspruch einlegen.
Und dann stolpern wir mal wieder über den Namen Klaas Relotius, dessen Name dem Ruf des Journalismus nicht unbedingt gerade förderlich war. Nun gibt es auch personelle Konsequenzen.
2 Führungskräfte des Nachrichtenmagazins werden ihre neuen Posten doch nicht antreten. Ulrich Fichtner hätte Mitglied der Chefredaktion werden sollen und Matthias Geier neuer Blattmacher. Heute teilte der Spiegel mit, dass beide stattdessen andere Aufgaben übernehmen. Im Dezember war herausgekommen, dass der Spiegelredakteur Klaas Relotius Protagonisten und Geschichten in großem Stil erfunden hat. Geier und Fichtner treffe an dem Betrugsskandal keine persönliche Schuld, schreibt der Spiegel in einem Statement. Trotzdem würden sie Verantwortung übernehmen. Und wer die vakanten Stellen stattdessen besetzt, ist noch nicht bekannt.
Und dann blicken wir noch nach Ägypten. Der ägyptische Botschafter Badr Abdelati hatte sich gestern im Deutschlandfunk so geäußert.
Wir sind hier in einer ganz besonderen Lage in Ägypten. Unsere Hauptaufgabe ist es, eine Art Balance herzustellen zwischen der Achtung der Menschenrechte und dem Kampf gegen den Terrorismus. Das ist die Zwickmühle, in der wir uns befinden. Wissen Sie, Sie haben ja in Ihren Ländern eine ganz andere Situation. Sie haben sichere, stabile Regierungsformen. Sie sind nicht in dieser Notlage eines eskalierenden Terrorismus, in der wir uns befinden.
Wie sich die ägyptische Regierung diese Balance vorstellt, zeigte sich gestern. Der oberste Medienrat des Landes hat schärfere Gesetze gegen Medien und soziale Netzwerke verabschiedet. Das meldet die Nachrichtenagentur AP. Ab sofort kann der Staat Webseiten und Social-Media-Accounts mit mehr als 5000 Followern blockieren. Gegen mutmaßliche Fake News können Behörden ohne Gerichtsbeschluss Geldstrafen von bis zu 12.700 Euro verhängen. Journalisten kritisieren die Regelungen als verfassungswidrig und als Verstoß gegen die Pressefreiheit.
Danke, Annika Schneider.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Ich bin Marcel Auermann, der stellvertretende Chefredakteur des Weserkurier in Bremen. Unser Top-Thema des Tages von morgen ist, der Starkregen in Bremen und umzu wird künftig zunehmen. Der Klimawandel erhöht das Risiko von extremen, sintflutartigen Regenfällen. Gerade der Norden Deutschlands wird davon in Zukunft häufiger betroffen sein. Bremen stellt jetzt entsprechende Starkregenkarten öffentlich bereit. Diese sollen Auskunft darüber geben, inwieweit das eigene Grundstück oder die eigene Immobilie betroffen sind und dabei helfen, das Risiko besser einzuschätzen sowie entsprechend vorsorgen zu können. Aber auch Feuerwehren und Versicherer schlagen Alarm und warnen davor. Und darum geht's bei uns morgen.
Und dann hätte ich am Schluss noch 2 Empfehlungen für Sie. Erstens Tanja Lieske gleich im Anschluss von Medias Res, der Büchermarkt. Oder der Medias Res Podcast, den finden Sie unter deutschlandfunk.de. Das war's von uns. Mein Name ist Sebastian Wellendorf. Morgen regulär 15:35 Uhr wieder Medias Res hier im Deutschlandfunk. Machen Sie es gut.